Liebe Gemeinde hier in Nymphenburg, München-Nymphenburg, ich freue mich mal wieder hier sein zu können, zu dürfen und das Wort Gottes mit euch zu teilen. Liebe Freunde und Bekannte der Gemeinde, das Thema, das ich mir gestellt habe, ist eine Art Konglomerat, ein Zusammenstellen von verschiedenen Aspekten, verschiedenen Themen, die ich versucht habe, ein wenig unter dem Begriff des Kreuzes Christi zu stellen, unter der Solidarität, die Jesus mit uns Menschen hat, und das unter dem Thema des Befreitseins zum Leben. Befreit, wenn man das F in Klammern setzt, kann es auch dann heißen, wenn man befreit ist, dann ist man bereit zum Leben. Und diese Aspekte aktualisiert ein wenig auch mit der adventistischen Botschaft, möchte ich heute Morgen ein klein wenig hier mit euch diskutieren, vortragen und vielleicht auch anregen, in diese oder andere Richtung einmal weiterzudenken und die Gedanken vielleicht noch zu vollenden oder aber auch zu verwerfen. Das kann jedem von euch freigestellt sein. Während unseres Aufenthaltes in Jordanien, all die Jahre, die wir dort Ausgrabungen durchgeführt haben, sind wir 2-3 Mal an den Jabbok gefahren. Der Jabbok, das ist der Fluss Zarka heute, in Arabisch genannt. Der Jabbok, wo Jakob übernachtet hat, bevor er am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen seinem Bruder Esau nach 80 Jahren etwa wieder begegnet ist. Er hatte Angst. Und dieser Ort, den wir aufgesucht haben, der ist dort eine Ruine, die nachweislich in die Zeit der Frühbronzezeit zu datieren ist. Also das wäre der biblische Zeitraum etwa, in dem wir diese Geschichte ansiedeln können. Ist in der Dunkelheit des Abends und der Nacht, der frühen Nacht, wirklich ein etwas einsamer, verlassener, geheimnisvoller Ort, wenn man so will. Natürlich interpretiert man auch sehr viel dann hinein, wenn man die biblischen Hintergründe dazu hat. Dort hat Jakob seine Vergebung und seine Bekehrung erfahren. In der Nacht überfällt ihn ein Wesen. Nun, die Deutung der christlichen Exegeten ist immer die, dass es sich um Gott handelt, der ihn dort in Gestalt eines Engels oder wie auch immer ein sehr geheimnisvolles Wesen ihn überfallen hat. Und mit dem Jakob ringt, beziehungsweise Jakob ringt mit ihm. An dieser Stelle der Einsamkeit, des Verlorenseins, der unheimlichen Umgebung, die Dunkelheit, es ist ja kein Licht, keine Straßenlaterne, die dort brennt, dort diesem fremden Wesen zu begegnen, das dann auch noch sagt, als die Morgenröte anbricht, lass mich gehen. Die Morgenröte bricht an und Jakob sagt, nein, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das heißt also ein Moment, ein riesiges Drama, das sich dort abspielt. Jakob, der weiß, er ringt mit Gott und er bittet um den Segen Gottes. Dabei hatte er das ja nun viele Jahre zuvor schon bekommen. Und zwar nicht von Gott, aber durch Isaak von Gott empfangen, den Erstgeburtssegen, den er aber geraubt hatte. Durch Lug und Betrug zusammen mit seiner Mutter, nicht wahr, haben sie dem Esau ja das Erstgeburtsrecht genommen. Segen hat er empfangen von dem Vater, Kraft des Glaubens des Vaters, Kraft der Autorität des Vaters, der in der Autorität Gottes stand. Und dennoch sagt Jakob jetzt, segne mich. Ich sehe das wirklich als einen deutlichen Hinweis auf die Bekehrung. Hier erst wird aus dem Jakob, dem Streiter, ein Streiter Gottes, Israel, wie er nun den Doppelnamen trägt. Nachdem er Zuspruch empfangen hat von Gott, war er befreit innerlich von dem, was in der Vergangenheit lag. Seine Vergebung, seine Schuld. Und jetzt ist er bereit, auch zu gehen. Befreit und bereit zu sein. Das ist das, was Jakob hier jetzt erlebt hat. Dieser Kampf Jakobs dort am Jabbok ist sprichwörtlich geworden in Israel, im alten Israel. Denn in der Zeit der großen politischen Umwälzungen, die dann ja 1000 Jahre später erst stattgefunden haben, als nämlich der Tempel zerstört wurde durch den Nebukadnezar, als das Volk Israel in Gefangenschaft geführt wurde, Jerusalem verwüstet wurde, das Land wurde eingenommen, das ja nun verheißenes Land gewesen ist, da hatte man Angst, und zwar ganz große Angst, dass alles verloren war, was Gott dem Volk einmal versprochen hatte, geschenkt hatte, und unter Umständen sogar die Angst davor, dass sie Gott verloren haben. Und diese Angst in Jakob, wie er es damals erlebt hat, wurde, wie ich schon sagte, sprichwörtlich, und der Prophet Jeremia wendet das auf das Volk Israel Angst und sagt, ihr habt Angst, es ist die Angst in Jakob, die euch jetzt ergriffen habt. Wie geht's weiter? Ja, das war nun mal vor ein paar tausend Jahren. Angst, haben wir Angst, wenn wir es übertragen auf unsere Situation, wo es ja auch Umwälzungen gegeben hat, wo wir zurückschauen können auf viele Momente in der menschlichen Geschichte seit der Zeit des Christentums, haben wir Angst heute, eine Angst in Jakob. Bei den frühen Pionieren der Adventgemeinde war dieser Begriff Angst in Jakob ebenfalls ein stehender Begriff, übernommen aus der Bibel. Um zu sagen, wenn Christus wiederkommt, hat die Welt Angst vor ihm. Wir haben heute Morgen vom Gericht gehört, in der Sabbatschulbetrachtung. Aber haben wir Angst, wir Menschen heute in der Moderne? Ich glaube, im Großen und Ganzen können wir sagen, dass wir nicht so unbedingt Angst haben. Sagen wir mal erstmal diese Seite. Ich weiß, man muss das ein bisschen schattieren, aber ich sagte schon, ich habe einige Dinge hier einmal zusammengestellt, die man als Anregung betrachten kann. Gleichen wir modernen Menschen nicht eigentlich doch jenem Mann im Gleichnis, das Jesus spricht? Ein Mann, der seine Ernte eingefahren hat, sein Aktienpaket geschnürt hat, seine Versicherung abgeschlossen hat, sein Geld gut investiert hatte. Und nun sagt er zu sich in Lukas Kapitel 12, liebe Seele, ruhe aus, iss und trink und sei fröhlich. So ein schöner, frommer Wunsch. Warum soll man das nicht sein? Warum soll man das nicht alles haben? Warum soll er Angst haben, wenn er alles das hat? Ernte, Aktienpaket, Versicherung, Geld gut angelegt. Und sollte uns wirklich einmal heute in stiller Stunde unerwartet die Angst überfallen, so ein wenig so im Hintergrund, ja, so gelingt es uns doch, uns zu schützen. Wir haben ganz raffinierte Methoden entwickelt, um uns zu schützen. Wir brauchen keine apotropäischen Riten mehr, dass man irgendwelche Kreuze oder irgendwas an die Tür hängt, wie das ja noch manchmal geschieht, ja, sicherlich. Bei Gefahr bauen wir Atombunker, die Castor-Behälter sichern wir mit Blei und mit Polizisten. Bei irgendwelchen Krankheiten, die Tiere befallen haben, denken wir zum Beispiel an BSE oder an andere, die heutzutage aufgetreten sind, da vermeiden wir das Rindfleisch und verbrennen die Tiere. Und bei der Abnahme des Bruttosozialproduktes oder den Wachstumsstörungen der Wirtschaft hoffen wir auf Zinssenkungen in Amerika. Irgendwie wird das ja nun passieren. Wir brauchen also nicht so richtig Angst haben. Die Welt ist deswegen einfacher geworden für uns alle. Angst kann überwunden werden, indem wir das richtige Verfahren auch einleiten. Kriege führt man in Zukunft in der dritten Welt. Stellvertreterkriege, davon ist ja immer wieder die Rede. Und für Not und Armut dort haben wir kirchliche Organisationen wie ADRA. Ein beruhigendes Gefühl, wenn die Völker dort bleiben, wo sie sind. Unsere lieben Asylanten haben Alibi-Funktion. Wir tun etwas für sie gegen unsere Angst, wenn es doch zu viele werden. Aber wir brauchen eigentlich dennoch vor nichts Angst zu haben. Wir kriegen das alles im Griff und haben es im Griff. Bemerkenswert ist aber nun, dass die Angst dennoch zunimmt. Auf der einen Seite können wir uns so befreit fühlen, und dennoch muss ich auch diesen Satz jetzt sagen, dass die Angst auch zunimmt. In einer renommierten Tageszeitung las ich kürzlich über eine Studie zu Angstphänomenen bei Kindern und Jugendlichen, dass nämlich ein typisches Schulkind heute mehr Angst hat als ein psychiatrisch behandeltes Kind in den 50er Jahren. Das heißt, die Welt hat sich da für die Kinder nicht gebessert. Angstmachende Nachrichten gehen schnell um den Globus, dank WhatsApp und Internet. Angst und Furcht vor Einbrüchen wirtschaftlicher, politischer und sozialer Art sind an der Tagesordnung. und sogar die bislang vernachlässigte Bedrohung aus dem Weltall durch Asteroiden oder Kometen erschüttern das eingebildete, vollendete Weltbild. Also keine Angst und doch Angst. Und das macht uns eigentlich Angst. Dies Hin und Her, dieses ja, Sitzen im Lehnstuhl und einen schönen Film angucken und dennoch zu wissen, irgendwo ist die Welt nicht ganz in Ordnung oder sogar schwer nicht in Ordnung. In unserer Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gehört die Predigt zum Weltende und die Hoffnung auf den Advent Jesu Christi zu einem wichtigen Thema. Es ist kein Dogma, es ist eine Lehre. Die Erlösungslehre, nämlich die theologische Botschaft, dass irgendwann in der Endzeit die ewige Vergebung, die wir bekommen für unsere Sünden durch Jesus Christus, ja einmal sich wandeln muss in eine Beständigkeit des Seins mit Gott, mit Christus, wie ja die Offenbarung das uns zeigt. Und dieser Inhalt, der eigentlich Freude machen sollte, hat sich bei vielen Gläubigen, und jetzt beziehe ich es nicht nur auf die Adventgemeinde, bei vielen Gläubigen ins Gegenteil verkehrt. Wir hören auch, wir besuchen gelegentlich mal mit unseren Freunden die katholischen Kirchen und in Betzigau, im Allgäu, und da hören wir auch vom Weltende und von der Angst. Das Kommen Christi, wie es die Pioniere der Adventbewegung erwartet hatten, ist ausgeblieben. Man hatte sich so darauf spezialisiert, mit Hilfe von biblischen Texten, die man ausgelegt hat, dass Christus nun in dieser Nacht kommen würde. Er kam nicht. Man hat es weiter versucht. Ein paar Jahre später nochmal. Verschoben. Man hatte Angst. Und jetzt ist die Antwort einfach die, er ist nicht gekommen, der Weltuntergang ist ausgeblieben. Und irgendwie wird es Zeit, dass man jetzt fragt, machen wir so weiter oder verneinen wir alles? Verneinen wir die Welt, verneinen wir die Interpretation, geben wir auf Gott zu hoffen. Und wenn wir das tun, und das ist geschehen bei einigen, und ich möchte nicht hier jemanden persönlich ansprechen, ich meine das jetzt sehr allgemein, innerhalb der Christenheit, die ja insgesamt auch etwas erwartet. Weltverneinung kann gleichbedeutend sein mit der Verneinung Gottes. Das hat nämlich zu tun mit der Aussage Jesu, dass Gott diese Welt geliebt hat. Und wenn ich aber die Welt nicht mehr liebe, liebe ich nicht mehr Gott. Wenn ich Gott liebe und verneine die Welt, stimmt das auch nicht, denn er hat die Welt ja geliebt. Obwohl hier und dort in manchen Gemeindehandbüchern steht, dass man die Welt nicht lieb haben soll. Hab nicht lieb die Welt, aber ich denke, da sind noch andere Texte, die genau das Gegenteil sagen. Wo aber Gott verneint wird und die Liebe Gottes für diese Welt nicht erkannt wird, es ist wichtig, der Welt diese Liebe Gottes zu offenbaren, wo das aber nicht getan wird und wo das nicht erkannt wird, da walten die Gespenster. Das ist so ein geflügeltes Wort gewesen, das ich mal gelesen habe. Gespenster, aber diesmal aus Fleisch und Blut. Geister, die Angst machen und Angst verbreiten, Gespenster, an die man sich klammert, die aber nicht segnen. Es gibt Gespenster, die segnen vielleicht, vielleicht tun es aber auch gar nicht. Geister, vor denen man vertraut, und ich sagte schon Fleisch und Blut, die aber keinen Zuspruch sagen, die uns sagen, dass alles schlecht ist, dass alles gefährlich ist und die unsere Identität mit Feindbildern und Stereotypen, Vereinfachungen des anderen Menschen und des Fremden begründen. Das geht durch die Gesellschaft, das geht durch die Politik, das geht durch den Einzelnen. Und diese Geister predigen schließlich, dass man vor Gott Angst haben muss. Oder man verdrängt Gott total. Aber das eine wie das andere hilft der Welt nicht. Sie wissen nichts von einem liebenden, sondern nur von einem unheimlichen Gott. Und ich rede jetzt vor allen Dingen auch von den Kirchen und ihren Botschaften. Die Botschaft von der Liebe Gottes wird oftmals verkehrt in eine Botschaft von esoterischen Weltdeutungen. Sie predigen vom prophetischen Wort, nehmen das Gericht Gottes aber selbst in die Hand. Man hofft sogar auf Trübsal und Verfolgung. und setzt sich aber selbstgefällig zurück und sagt, wir sind die Übrigen, wir haben Recht, lasst doch die Welt untergehen. Wir sitzen im sicheren Beiboot. Sie nehmen das Kreuz aus der Kirche, auch das ist passiert, und hängen das Gesetz hoch, indem sie Gottes Solidarität mit den Menschen verweigern und die Dogmen anbeten. Ganz strenge Menschen werden. Und damit bauen sie auch einen Turm zu Babel. Nämlich, wenn Gott nicht zu uns kommt, dann müssen wir doch sehen, dass wir zu ihm kommen. Wir bauen einen Turm zu Babel noch einmal und sagen, wir müssen dies tun und jenes tun. Du darfst dies und jedes eben nicht tun, vor allem aber musst du eins werden, nämlich wie Gott, heilig. Und dann kann man sogar Bibeltexte zitieren, die sagen, du musst heilig sein. Aber wie wird man heilig? Dieser babylonische Gottgleichheitswahn der irdischen Geister und Gespenster ist in der Heiligen Schrift häufig zitiert und gipfelt schließlich in der Beschreibung desjenigen, der auf dem Thron, der sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausgibt, dass er Gott sei. Und das ist nicht der Papst, sondern das kann jeder von uns sein, der diesen Anspruch für sich stellt, aus Angst vor den Menschen, aus Angst vor vielen Dingen. Der Wunsch nach gottähnlicher Macht, besser zu werden, heiliger zu werden und die Not, zu ihm hinzugehen, wenn er nicht kommt, wurzelt in der Menschen innewohnende Angst, die biblisch mit der Trennung von Gott begründet wird. Gott allein, ohne Gott, wie Jakob am Jabbok. Nicht befreit, sondern verängstigt. Wenn der Mensch aber der Schlechtere und Gott der Bessere ist, und wenn diese Welt die Schlechtere und die zukünftige Welt die Bessere ist, dann muss das ganze Menschendasein ja als schwach und vergänglich verneint werden. Und es gibt ja wirklich Menschen, und auch das ist nicht eine Sache, die jetzt jemand allig persönlich hat, das wird sogar manchmal ausgebreitet in den Medien, dass man auf keinen Fall immer Friede, Freude, Eierkuchen sagen dürfte, sondern es ist wirklich schlimm, wie es mit der Welt aussieht. Ebenso die Welt eben in ihrer Angreifbarkeit und Vergänglichkeit, woraus folgt, dass es notwendig ist, dass rechte Menschen auch die Kontrolle übernehmen. Und wir finden sie in der Politik und in der Kirche genauso wie in der Familie unter Umständen. Angst ist die Wurzel nämlich jeder Tyrannei, jeder Despotismus und auch jeder Orthodoxie. Wenn ich Angst habe als jemand, der das Rechte tun muss und tun will für die Welt und es mir nicht gelingt, dann muss ich immer mehr von der Welt erobern, damit ich alles kontrollieren kann. Und wir haben ja derartige Phänomene in der jüngsten, aber auch in der älteren Geschichte Europas und der Menschheit in verschiedenen anderen Orten beobachten können. Und damit nichts aus dem Ruder läuft, müssen daher auch rechte Menschen über die anderen, die anders denken und andere Dinge tun, sich anders kleiden, eine andere Hautfarbe haben, auch anders glauben, zu Gericht sitzen. Ihr seid falsch, ich bin richtig. Obgleich Gott eigentlich die Andersartigkeit ja geschaffen hat, die Vielfalt geschaffen hat und uns alle als Geschöpfe Gottes erklärt hat. Aber selbst dem Gläubigen fällt es manchmal schwer. Und die einzige Ausrede gegen eine solche Angst ist dann, dass es eben nicht immer klappt. Die Existenz von Göttern in der alten Zeit und ihre charakterlosen und blassen Gegenüber der Neuzeit ist ausschließlich auf das Angstgefühl der Menschen zurückzuführen, die diese sich aus Furcht vor der Welt geschaffen haben, indem man die Ahnen vergöttlicht hat. Ich habe mich immer gefragt, warum ist der liebe Gott im Alten Testament, der Jahwe-Gott, eigentlich so engherzig? So ein paar Götter da, wenn die Israeliten ein paar Götter da verehrt haben von den Kananäern, naja, man könnte doch sagen, ich bin der große Gott, Hauptsache, die bringen mir noch meine Opfer da, Hauptsache, sie wenden sich noch mir zu, lass sie ruhig an den Baal, an Aschera, an andere da glauben, das sind ja Mini-Götter oder gar keine Götter, ich kann das schon vertragen. Aber nein, Gott wird wütend, kann man sagen, er schnaubt vor Zorn, er vernichtet sogar, weil Israel nicht geglaubt hat. Und am Ende führt er Israel sogar in Gefangenschaft, weil sie Götzendienst betrieben haben. Warum ist Gott so kleinlich? Nun, wenn man darüber ein wenig studiert, dann findet man heraus, dass es eigentlich hier gar nicht um eine Götzen geht. Das Eifern Gottes geht um die Freiheit und um die Angst, die der Mensch hat, weil ja Götzendienst Angst ausdrückt. Ich habe Angst vor dem Blitzgott, ich habe Angst vor dem Wassergott, der überschwemmt, ich habe Angst vor dem Regengott, der vielleicht ausbleibt, der nichts tut, ich habe Angst vor dem Feuergott, vor dem Krankheitsgott, vor dem Kriegsgott, ich habe Angst davor. Also brauche ich diese Götter, damit die Welt wieder in Ordnung kommt. Und Gott sagt, nein, ich habe euch etwas ganz anderes geschenkt, nämlich die Freiheit. Die Freiheit und Angstlosigkeit, das ist eigentlich, worüber die Psalme sprechen. Die ringen ja miteinander, mit Gott, und sagen, wie kannst du sowas tun? Ich habe Angst. Und dann drückt er sich aus, der Psalmschreiber, und sagt, nein, ich habe aber Zuflucht gefunden. In deinem Tempel, auf dem Berg, unter dem Baum, wie unter einem Schirm sitze ich. Das heißt, dieser Kampf mit der Angst und die Feigheit, frei zu sein, zu der Gott, den Jakob erst noch zwingen muss, werde mal frei von deiner Schuld, werde mal frei von dem, was dich belastet. Das sind die Dinge, die eigentlich die Menschheit zu allen Zeiten diskutiert hat und die wir heute genauso brauchen wie damals. Frei sein und keine Angst zu haben. Ein schlagendes Beispiel dafür finden wir in dem Gleichnis des reichen Jünglings, das uns ja allen bekannt ist. In diesem Gleichnis ist die Rede von einem reichen, aber sehr frommen jungen Mann. Der kommt zu Jesus und sagt, Meister, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen, um dir zu gefallen, um Gott zu gefallen? Jesus sagt, halte die Gebote. Und der reiche Jüngling sagt, komm mir nicht damit, das habe ich alles getan, von meiner Jugend auf. Und wenn er ein frommer Jude gewesen ist, dann hat er tatsächlich 613 Gebote gehalten. Denn 613 Gebote sind im Talmud überliefert, als die Gebote, die auch zur Zeit Jesu übrigens, zum Standard des Rabbinertums gehörten. Man kann das sogar nachzählen, wenn man sich die Mühe machen würde, an einem Gebetsmantel der Juden, das sind diese alle Gebetsschals, nicht mit den schwarzen und weißen Streifen, da sind ringsherum alles kleine Kordeln, aber das sind alles Knötchen. Für jedes Gebot einen Knoten, nicht? Der wirkt schon ab ein wenig. Das sind 613 Knötchen, für dieses Gebot ein Knoten. Das war damals schon üblich. Und der reiche Jüngling sagt, ich habe doch alles getan, alles gehalten und ich sitze doch hier sicher im rabbinischen Garten der Gesetze der Tora, was kann mir noch passieren? Ist doch alles in Ordnung. Und die Antwort Jesu veranlasst ihn natürlich, sich selbst zu fragen, weiß dieser Rabbi von Nazareth vielleicht doch noch 2, 3 Gebote mehr, die ich noch halten könnte, um noch vollkommener zu sein? Also etwas zu tun? Und alles das wurzelt aber in der Angst vor Gott zu fehlen, Fehler zu machen, die Sündhaftigkeit vielleicht zu vergrößern. Und so sagt er zu Jesus, was fehlt mir noch? Also eine ganz tiefe Leere und Angst, die ihn eigentlich bedrängt hat die ganze Zeit, trotzdem er die Tora wunderschön gehalten hat, mehr als nur die 10 Gebote. Und das ist ernst zu nehmen in diesem Gleichnis. Das haben ja viele getan zu jener Zeit. Und dann sagt Jesus zu ihm, ja gut, wenn du vollkommen sein willst, dann verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Das heißt, komm aus deinem Garten der Seligkeit, komm aus dem Garten der Tora heraus, du sollst die Gesetze weiterhalten, nur tu das mal in der Welt draußen, beweise das mal, dass das funktioniert für dich, in der Welt zu sein. Und in der Welt, mitten dort, wo auch das Böse ist, wo man schnell in den Garten wieder verschwinden kann, der Gesetze, dort beweist sich erst deinen Glauben. Folge mir nach. Naja, ihr wisst, ihr hat es dann doch gelassen. Denn diesem Jesus nachfolgen, das war schon eine Katastrophe. Das bedeutete, man wusste nicht genau, wo man schläft in der nächsten Nacht. Man wusste nicht genau, was es zu essen gibt. Die Pharisäer, Schriftgelehrten haben einen verfolgt und man war ewig unter Druck. Das ist das Leben mit Jesus. Das ist aber die Realität, in die er uns hineinholt. Wieder in die Angst, aber wir sollen keine Angst haben. Das ist so scheinbar widersprüchlich. Dennoch hat Jesus ihn befreit, wollte Jesus ihn befreien und ihn bereit machen, jetzt verantwortlich mit seinem Glauben in der Welt zu leben. Und das bringt uns wieder zurück zu dem Gedanken, den ich anfangs geäußert habe. Das Kreuz Christi ist in der Welt aufgerichtet worden, nicht ein 2 Meter über dem Erdboden, sondern richtig in die Erde reingerammt. Und Jesus hing daran. Das heißt, hier auf der Erde ist Gott gestorben und hier auf der Erde muss der Mensch seine Solidarität mit ihm beweisen, denn er hat die Solidarität mit uns zuerst bewiesen. Und was ist das, nun das Wesen der Freiheit in Christus, die der reiche Jüngling nicht wollte, die Jakob letztlich doch akzeptiert hat, befreit zu sein und bereit zu sein? Welche Botschaft muss eigentlich die christliche Gemeinde und auch eben wir als Adventgemeinde verkündigen angesichts einer bedrohten und angstvollen Welt? Soll sich einer hysterischen Spaßgesellschaft, die wir heute haben, die nur Bizeps und Busen interessiert, ihren Untergang mit Feuer und Schwefel verkündigen? Ist das die Botschaft? Ihr dürft nicht so sein, ihr dürft das nicht tun. Was macht eine christliche Botschaft vom Weltende und adventistische Botschaft denn aus? Womit kann man ankommen, wenn man überhaupt ankommen kann? Eins darf nicht unter den Teppich gekehrt werden, und das wollen wir ganz klar sagen. Auch der beste Glaube wird durch apokalyptische Erfahrungen, auch ganz menschliche apokalyptische Erfahrungen, angefochten. Auch der beste Gläubige ist nicht immer nur ein strahlender Held des Glaubens. Das ist manchmal schon abhängig vom Wetter. Diese apokalyptischen Geschehnisse von Krieg, Katastrophen und menschenunwürdigen Taten der Menschen, an Menschen, ja, verursacht auch vielleicht bei dem einen oder anderen Gläubigen mal, dass er diese Welt verneinen möchte. Das ist auch verständlich. Und es ist durchaus auch verständlich, dass Gott, von sich selbst sagt, dass er auch manchmal ein dunkler Gott ist, wie Jesaja das sagt. Wir verstehen das gar nicht, dass sowas gesagt worden ist. Es ist verständlich, wenn wir in solche Situationen hineingeraten. Und man könnte sich natürlich auch fragen, ist es dann nicht besser, wir überlassen der Welt ihren apokalyptischen Schicksal? Sie hat es doch nicht besser verdient. Aber das Kreuz Christi ist eben doch auf dieser Welt hineingestellt. Es ist ein Bild der Selbstentäußerung der Liebe Gottes. Er ist Mensch geworden durch den Kreuzestod und er hat damit auch diese Welt bejaht. Er hat sie nicht verneint, trotz des Sündenfalls. Und diese Welt des Unheils und nicht der Himmel ist der Ort der Heilserfahrung geworden. Und Heilserfahrung kann man hier machen, wenn man auch mit dem Negativen, mit dem, was unschön ist, mit dem, was auch meinetwegen, wenn wir das Wort auch wir brauchen, Sünde ist, ist nicht so ein bisschen verpönt ein wenig heutzutage, aber es ist so. In dieser konkreten Auseinandersetzung erfährt ja der Gläubige auch dann das Heil. Und auch das ist nicht immer einfach. Die Bedeutung des Kreuzes Jesu in dieser Welt besteht eben darin, dass deutlich wird, dass weder die Angst noch das Böse und das Gottwidrige ewig fixiert bleibt. Ich sagte schon, was nutzt es, wenn wir Millionen von Jahren Erlösung vor uns haben und es kommt nicht endlich mal zu einer Fixierung des Guten, einer Überwindung des Bösen. Das muss kommen, das ist adventistische Hoffnung. Diese adventistische Hoffnung ist aber eigentlich die Hoffnung eines jeden Christen. Deswegen sind wir alle Adventisten, wenn ich es mal so sagen darf. Daher kann Jesus auch sagen, in der Welt habt ihr Angst. Er macht uns nichts vor. Er macht uns nichts vor. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin solidarisch mit euch. Ja, Es hört sich gut an, wenn wir hier sitzen und darüber nachdenken, aber es ist auch wichtig, dass wir hier sitzen und darüber nachdenken und reflektieren, wie wir diese Dinge in dieser Welt auch umsetzen können. Und ich sehe es immer wieder betont, als Betonung an, hervorzuheben, dass tatsächlich die Verantwortung, die Jesus vom reichen Jüngling fordert, seinen Glauben in der Welt zu beweisen, für sich selbst zunächst, das ist eigentlich das Große, was einen Christen auszeichnen sollte, dass er die Verantwortung für die Welt für sich übernimmt, in dem, was er tut, egal was es ist. Das muss eben jeder nach seinem Wünschen, nach seinem Können, nach seinem Beruf selbst herausfinden. Paulus lässt sich auch nicht entmutigen. Er hat auch Mut zur Angst. Das ist ein seltsamer Widerspruch vielleicht, aber ich habe das irgendwo gelesen mal, dass man Mut zur Angst haben soll. Das heißt also, man soll vor der Angst nicht weglaufen, man soll das durchstehen, wie Paulus geschrieben hat in 2. Korinther 4. In allem seid ihr bedrängt, sind wir bedrängt, aber doch nicht eingeengt. Wir wissen nicht, woraus noch ein, aber den Weg verlieren wir dennoch nicht. Verfolgt werden wir, aber wir werden nicht im Stich gelassen. Zu Boden geworfen, aber nicht zunichte gemacht. Aus der Überwindung der Angst durch das Kreuz Jesu auf Erden erlebt also der Gläubige die Güte Gottes und seine Zuwendung. Und der Ungläubige sollte diese Güte Gottes und Gottes Zuwendung zu ihm durch uns erleben. Das ist nämlich das Charakteristikum der Gemeinde der Endzeit. Ein weiterer Aspekt, den ich hier einbringen möchte. Das Wort des Paulus an die Philipper geschah in der Erwartung, dass Christus so bald wiederkommt. Er ist gen Himmel gefahren und man wartete jetzt, irgendwann muss doch jetzt die neue Zeit mit ihm beginnen. Dieses Wort charakterisiert die Adventgemeinde in der Endzeit, weil sie nämlich Gottes Güte und seine Zuwendung zu uns weitergeben sollte durch ihre Predigt, durch ihr Tun, durch ihr Verhalten, durch ihre Verantwortung, die die Gemeinde für die Endzeit trägt. Und diese Botschaft ist so einfach und so erschreckend schwer. Eure Milde, sagt Paulus, soll allen Menschen bekannt werden, denn der Herr ist nahe. Hier verknüpft er ein Charakteristikum der Gemeinde mit der unmittelbaren Wiederkunft Christi. Das Wort, das hier steht für Milde, ist nicht mehr so gebräuchlich. Für die Griechen unter uns, dort steht Krestotes, was eigentlich bedeutet Herzenstakt. Euer Herzenstakt oder eure Freundlichkeit oder eure Gütigkeit soll allen Menschen bekannt werden. Das ist das Zeichen der Endzeitgemeinde. Und dazu gehören viele, nicht nur Adventisten. Dies ist die eigentliche Endzeitbotschaft, die Güte Gottes, die zur Buße leitet, sagt Paulus, soll durch die Gemeinde der angsterfüllten Welt sichtbar werden. Weil der Herr nahe ist, egal wann er kommt. Die Güte und die Herzensangelegenheit, den Herzenstakt kann man immer üben, egal wie lange es noch dauert. Nicht die Zeitberechnungen, so interessant sie auch sein mögen, ich habe das auch gerne gemacht in unserer Kirche, oder die vermeintlichen Zeichen des Endes sind die Botschaft, sondern die Botschaft ist die Gütigkeit und die Freundlichkeit der Gemeinde und der Gemeindeglieder. Die angsterfüllte und von Gewalt erschütterte Welt braucht daher nicht zusätzliche Raketenschilde im Weltraum oder Angst vor den Aliens und den Bomberjacken und Springerstiefeln in den Straßen brauchen wir auch nicht, aber sie brauchen uns. Aber auch brauchen wir nicht eine zusätzliche Warnungsbotschaft der Adventgemeinde. Die Welt warnt sich längst selbst. Die schlimmsten Warnungen kommen aus den Laboratorien der Wissenschaftler, das wissen wir alle. Aber wo ist die Gütigkeit in dieser Welt? Wo ist das, was den Menschen die Angst nimmt? Die Gemeinde hat den Weg der Gütigkeit, die sie allen Menschen gegenüber erweisen sollte, zu predigen, zu beweisen, in der Welt umzusetzen. Das ist die Endzeitbotschaft, die Gütigkeit des Herzens. Das sind schwere Worte gewesen, die ich auch orientiert habe in den Worten des Paulus. Und wisst ihr, wie Paulus eigentlich diese schweren Worte, die eigentlich doch auch Leitworte sind, wenn wir in Gott sind, begonnen hat? Und mit diesen erhebenden Worten, auch wenn es klingen mag, als sei das jetzt so ein letzter Versuch, uns Mut zu machen. Nein, das steht zuerst. Und ich mache Mut damit. Und diesen Mut sollten wir mitnehmen für diesen Tag und für die Zeit, die vor uns liegt. Ihr wisst sicherlich, wie Paulus diese Endzeitbotschaft von der Güte Gottes eingeleitet hat. Ihr wisst es, wenn ich einen Text lese, ich lese ihn jetzt mit großer Freude und Bedeutung. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und nochmals sagt Paulus, will ich euch sagen, freut euch. Amen. Unser Vater in dem Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du diesen Weg der Erniedrigung bis hin zum Tode am Kreuz für uns gegangen bist. Wir danken dir, dass dadurch der Weg zu deinem Vater und zu dir frei geworden ist und dass nicht wir die Brücke bauen müssen, sondern dass du es für uns getan hast. Und diese Solidarität möchten wir gerne weitergeben, die du mit uns hast, an den Nächsten, an den Menschen, an die Welt. Lass uns als Gemeinde, bewegt durch deinen Heiligen Geist, dies in der rechten Weise tun, in der rechten Weise erkennen und auch umsetzen. Gib uns Kraft dazu. So segne du uns noch an diesem Tage. Sei mit uns, lass uns eine rechte Begegnung mit dir und auch untereinander haben, dass wir gestärkt werden für die Zeit, die vor uns liegt. Dies danken wir und bitten im Namen Jesu. Amen.